Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Konflikt zwischen Syrien und der Türkei nimmt an Schärfe zu. Türkische Kampfjets hatten gestern Abend ein syrisches Passagierflugzeug zur Landung in Ankara gezwungen. Ministerpräsident Erdogan sagte heute, bei der Durchsuchung sei russische Militärausrüstung gefunden worden. Der Transport militärischer Fracht habe den Luftraum der Türkei verletzt. Syrien wies Vorwürfe zurück, ebenso wie Russland, wo das Flugzeug gestartet war.
Türkische Spezialeinheiten stürmen ein syrisches Passagierflugzeug. Es bestand der Verdacht, dass Waffen an Bord sein sollen. Der Tipp soll aus amerikanischen Geheimdienstkreisen gekommen sein. Zuvor hatten türkische F-16 Kampfflugzeuge die Maschine mit 35 Passagieren an Bord in Ankara zur Landung gezwungen. Wenn Waffen oder militärische Güter in einem zivilen Flugzeug transportiert werden, muss das 10 Tage vorher gemeldet werden. Auf einen Hinweis hin haben wir vor Ort eine Untersuchung durchgeführt und leider wurde eine derartige Ladung gefunden. Das Wort Waffen nahm Erdogan nicht in den Mund. Nach seiner Darstellung waren die beschlagnahmten Güter von der russischen Kammer für Industrie und Chemie an das syrische Verteidigungsministerium adressiert gewesen. In der Zwischenzeit berichten Medien im Land, dass es sich um Elektronik für Kommunikationseinrichtungen und Raketenbauteile handeln solle. Stellen in Moskau und Syrien haben von Luftpiraterie gesprochen und sich beschwert, dass mit den Passagieren nicht gut umgegangen worden sei. Beide Länder stritten ab, dass militärische Güter an Bord des Airbus gewesen sein sollen. Die Türken haben bei der Durchsuchung nur zivile Fracht gefunden. Pakete mit elektronischer Ausrüstung, die ordnungsgemäß deklariert waren. Der Zwischenfall hat die ohnehin angespannte Lage im Syrien-Konflikt weiter verschärft.
Die deutsche Wirtschaft gerät zunehmend in den Sog der Euro-Schuldenkrise. In ihrem Herbstgutachten schrauben die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Wachstumsprognosen deutlich zurück. Sie erwarten, dass die Wirtschaft nach 3% im vergangenen Jahr, in diesem nur noch um 0,8% wächst. Für 2013 sagen sie 1% Wachstum voraus. Auch die Lage am Arbeitsmarkt dürfte sich demnach kaum verbessern.
Für Äpfel ist dieser Laser eigentlich nicht entwickelt worden, aber was er kann, ist deutlich zu sehen. In der Medizin ersetzt das Gerät der Firma Limmer aus Berlin vielfach das Skalpell. Deutsche Hochtechnologie, die weltweit nachgefragt wird. Aber auch hier ist zu spüren, dass die Wirtschaft an Schwung verloren hat.
Wir merken es speziell an unseren europäischen Händlern, die teilweise Schwierigkeiten haben, von ihren Banken die Gelder zur Verfügung gestellt zu bekommen, die sie eigentlich benötigen.
Schnelle Besserung ist nicht in Sicht. Die Aussichten sind nach Einschätzung der Wirtschaftsforscher durchwachsen.
Für die Menschen in Deutschland ist momentan die Situation noch einigermaßen stabil. Die Einkommenssituation entwickelt sich weiter befriedigend und auch die Arbeitsplatzsituation wird sich nicht deutlich verschärfen.
Das könne sich aber schnell ändern. Größter Unsicherheitsfaktor seien die klammen Euro-Staaten. Zumindest einige Institute sprechen sich daher für klare Insolvenzregeln auch für Länder aus.
Was Griechenland betrifft, ja, was lautet ja. Wir vermuten, dass Griechenland nicht zu retten ist.
Die Politik will Griechenland trotzdem retten und dazu kann nach Ansicht des Wirtschaftsministers auch die robuste Lage in Deutschland beitragen.
Wir reden ja weiterhin über Wachstum, aber eben reduziertes Wachstum aufgrund der Unruhen innerhalb der Eurozone. Das muss uns vorsichtig machen und ist ein deutliches Signal dafür, dass wir jetzt alles dafür tun müssen, unsere eigene Wettbewerbsfähigkeit zu halten und zu stärken.
Darauf hoffen auch die Mitarbeiter bei Limmer Laser in Berlin, denn sie sind darauf angewiesen. Fast 2/3 ihrer Laser verkauft die Firma ins Ausland.
Die Direktorin des Internationalen Währungsfonds Lagarde will Griechenland bei der Bewältigung der Schuldenkrise mehr Zeit geben. Bei der Jahrestagung von IWF und Weltbank in Tokio sagte Lagarde, Griechenland brauche zusätzliche 2 Jahre, um die Spar- und Reformauflagen zu bewältigen. Derzeit prüft die Troika aus IWF, EU-Kommission und Europäischer Zentralbank die Reformfortschritte der Regierung in Athen. Von dem Bericht hängt ab, ob Griechenland weitere Hilfszahlungen erhalten wird. Spanien muss im Kampf gegen die Schuldenkrise einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Die US-Ratingagentur Standard & Poor's glaubt nicht an eine baldige wirtschaftliche Erholung und hat die Kreditwürdigkeit noch einmal um 2 Stufen gesenkt. Spaniens Staatsanleihen rangieren jetzt nur noch knapp über Ramschniveau. Die Agentur begründete die Herabstufung mit der anhaltenden Rezession, hoher Arbeitslosigkeit und den Protesten gegen die Sparpolitik. Die gesetzliche Krankenversicherung in Deutschland hortet immer höhere Reserven. Der Gesundheitsfonds, die zentrale Geldsammel- und Verteilstelle der Kassen, wird nach einem Milliardenüberschuss in diesem Jahr auch im kommenden über ein Polster verfügen von schätzungsweise 14 Milliarden Euro. Weil die Kassen weniger ausgeben, als ihnen vom Gesundheitsfonds zugewiesen wird, haben auch sie erhebliche Rücklagen gebildet, im ersten Halbjahr 12,8 Milliarden Euro.
Die Einnahmen im Gesundheitssystem sprudeln. Das Bundesversicherungsamt, das den Gesundheitsfonds für die gesetzlichen Kassen verwaltet, gab heute einen Rekordüberschuss von 3,2 Milliarden Euro für 2012 bekannt. In den Fonds zahlen Arbeitnehmer und Arbeitgeber gemeinsam 15,5% des Bruttolohns. Hinzu kommen Steuerzuschüsse. Der Fonds zahlt hiervon für jeden Versicherten einen Einheitsbeitrag an die Krankenkassen. Da sich Arbeitsmarktdaten und Gehälter gut entwickelt haben, stiegen die Einnahmen des Fonds deutlich. Über 3 Milliarden Euro Überschuss. Der Gesundheitsminister zeigt sich begeistert. Nun sei die Zeit gekommen, die Praxisgebühr endlich zu streichen.
Die ist für viele ein Ärgernis. Sie hat ihren eigentlichen Zweck nicht erfüllt, hat nicht zu einer Reduktion der Arztbesuche geführt. Insofern ist es berechtigt, jetzt bei dieser guten Finanzlage das Geld wieder an die Versicherten als Entlastung zurückzugeben.
Die KKH-Allianz kündigte heute an, ihren Versicherten die Praxisgebühr ab Januar zurückzuerstatten. Ein Großteil der Kassen, die noch über zusätzliche Reserven in Milliardenhöhe verfügen, lehnt die Streichung der Praxisgebühr aber ab, genau wie CDU und CSU. Der AOK-Bundesverband verwies heute auf das Herbstgutachten. Bei sinkenden Konjunkturerwartungen brauche man die Überschüsse als Reserve.
Wir müssen erreichen, dass aus dem Finanzplus, was wir haben, ein Qualitätsplus wird, dass die Patientinnen und Patienten von dem Geld, was wir ausgeben, tatsächlich eine spürbare Verbesserung ihrer Versorgung erfahren.
Weil die Bürger trotz der Milliardenüberschüsse so aber nicht entlastet würden, fordern die Grünen eine grundlegende Reform des Gesundheitsfonds.
Die Planwirtschaft mit dem Einheitsbeitrag funktioniert eben nicht. Die Kassen müssten wieder das Recht haben, selber Beiträge zu erheben, dann gehen sie runter.
Ärzte, Apotheker und Krankenhäuser wollen stattdessen mehr Geld für sich. Der Streit um die Verteilung der Überschüsse ist damit schon am Tag ihrer Bekanntgabe in vollem Gange.
Die Pläne von Bundesumweltminister Altmaier, das Erneuerbare Energiengesetz zu reformieren, rufen ein geteiltes Echo hervor. Der CDU-Politiker will den Ausbau erneuerbarer Energien begrenzen, um die Kosten der Energiewende im Griff zu halten. Umweltverbände und Opposition üben Kritik, ebenso der Koalitionspartner FDP. Von der CDU kommt Lob. Mit der Energiewende will Altmaier die Verbraucher entlasten, ohne die Wirtschaft und den Bundeshaushalt zu belasten.
Die Energiewende, sagt Peter Altmaier, sei das größte wirtschaftspolitische Projekt der Nachkriegszeit. Der Anteil des Ökostroms solle im Jahr 2020 höher sein als die derzeit geplanten 35%.
Und deshalb schlage ich vor, dass wir in dem Gesetz eine maßvolle Anhebung des Zieles für 2020 vornehmen, etwa in der Größenordnung von 40%.
Das klingt nach Steigerung, wäre tatsächlich aber eine Deckelung. Denn bei Fortführung der bisherigen Entwicklung kämen mehr als 40% Ökostrom raus, kritisiert die Opposition.
Herr Altmaier nennt die von ihm vorgesehene Deckelung des Ausbaus erneuerbare Energien Ausbauziele. Also nach dieser Logik ist das Gaspedal eine Bremse.
Der Umweltminister will eine intensive gesellschaftliche Debatte über das neue EEG. Heftiger Widerspruch kommt vom liberalen Koalitionspartner. Die EEG-Umlage würde dadurch nur steigen.
Wir sind bereits jetzt bei 5 Cent. Und es ist absehbar, wenn wir den Weg gehen, den Peter Altmaier vorgeschlagen hat, nämlich bis Mai erstmal nur Gespräche zu führen, dass bereits im Oktober kommenden Jahres ein weiterer Cent oder mehr pro Kilowattstunde dazukommt.
Nicht mal zur Hälfte sei der Strompreisanstieg der letzten 10 Jahre durch die Energiewende bedingt, sagt dagegen das Öko-Institut und warnt vor Deckelungsgrenzen der Förderung.
Deckel sind keine gute Lösung, weil sie eine Entscheidung in die Politik verlagern, die dort nicht hingehört.
Peter Altmaier will bei der Energiewende möglichst alle mitnehmen. Bislang sind viele potenzielle Partner, aber eher skeptische Kritiker.
Der Literaturnobelpreis geht in diesem Jahr an den Chinesen Mo Yan. Das gab die Schwedische Akademie in Stockholm bekannt. Der 57-Jährige zählt zu den erfolgreichsten zeitgenössischen Autoren Chinas. Seinen internationalen Durchbruch feierte er mit dem Romanzyklus »Das rote Kornfeld«. In seinen Büchern schildert Moyen das ländliche Leben seiner Heimat ohne soziale Missstände auszublenden. Gleichwohl vermissen manche Bürgerrechtler eine deutlichere Distanz zum politischen System.
Freude im chinesischen Staatsfernsehen. Moyen ist ein in China seit Jahren anerkannter und beliebter Schriftsteller. Viel Lob vom Funktionär der Schriftstellervereinigung. Per Telefon lässt er wissen, er wurde ausgezeichnet, weil sich sein Werk immer am Realismus orientiert hat. Moyen, hier bei der Buchmesse 2009 in Frankfurt, ist als Bauernsohn in Armut aufgewachsen. Er konnte nur 5 Jahre zur Schule gehen. In seinen Romanen beschreibt er das harte Schicksal der chinesischen Landbevölkerung. Für die einen ist er ein großer Literat, der es geschickt versteht, die engen Grenzen der Zensur zu umgehen. Für die anderen ist er Teil eines repressiven Systems, das Meinungsfreiheit nicht zulässt. Die Botschaft dieser Preisvergabe ist doch, solange du deinen Beitrag zur Literatur leistest, kannst du auch den wichtigsten internationalen Preis gewinnen. Auch wenn du Komplize eines autoritären Regimes bist. Moralisch und politisch ist das eine Katastrophe. Moyen selbst ging heute nicht vor die Kameras. Ich freue mich, ließ er telefonisch wissen. Aber ich glaube nicht, dass der Preis allzu viel bedeutet.
Mos Freude klingt verhalten. Als Mitglied der Kommunistischen Partei muss er vorsichtig sein. Denn seit der Vergabe des Friedensnobelpreises an den Dalai Lama 1989 und an den Bürgerrechtler Liu Xiaobo vor 2 Jahren wird das Nobelpreiskomitee von den chinesischen Machthabern geächtet. Vielleicht ändert sich das jetzt.
Im Dopingskandal um den früheren Radprofi Lance Armstrong hat die US-Anti-Doping-Agentur mit einem umfassenden Report für Aufsehen gesorgt. Im Internet sind Zeugenvernehmungen, wissenschaftliche Berichte und Bankauszüge einzusehen. Danach scheint die Beweislast erdrückend. Der Radsport-Weltverband hat knapp 3 Wochen Zeit, ein Urteil zu sprechen. Fußballidol Helmut Haller ist tot. Der frühere Nationalspieler starb heute im Alter von 73 Jahren. Seine größten sportlichen Erfolge waren 3 italienische Meistertitel sowie die Vize-Weltmeisterschaft 1966.
Wembley 1966. Eigentlich begann das WM-Endspiel aus deutscher Sicht ganz gut.
Herr Schaften nochmal. 12. Minute. Haller, mehr brauche ich ja nicht zu sagen.
Deutschland holte den Titel zwar dann bekanntlich nicht, Helmut Haller wurde in seiner Heimatstadt aber trotzdem weltmeisterlich empfangen. Schließlich begann beim Ballspielclub Augsburg seine Karriere, zu der Zeit spielte er aber schon lange nicht mehr in der Schwabenmetropole. Der Mann mit den goldenen Beinen wurde er oft genannt, vergolden ließ er sich seine Waden tatsächlich, und zwar in Italien. Il Biondo ließ sich 300.000 Mark zahlen und holte 1964 mit dem AC Bologna den Titel. 1972 und 1973 wurde er dann mit Juventus Turin gleich 2-mal italienischer Meister. Haller wurde als erster Ausländer von den fußballverrückten Tifosi sogar zum Fußballer des Jahres gekürt. Nach 12 Jahren Italien kehrte er wieder nach Schwaben zurück und rundete seine Karriere beim FC Augsburg ab.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 12. Oktober.
Das kleine Hoch, das uns heute meist ruhiges Herbstwetter gebracht hat, zieht nach Osten ab. In den nächsten Tagen wird es durch Tiefausläufer von Westen her wieder wechselhafter. In der Nacht ziehen in die Südwesthälfte immer dichtere Wolken. Zunächst beginnt es westlich des Rheins und im westlichen Baden-Württemberg zu regnen. In der Nordosthälfte ist es oft noch klar und auch morgen zum Teil noch länger freundlich. Im Lauf des Tages verlagern sich die Regenwolken weiter nach Osten. Mitunter regnet es auch kräftig. Dahinter lockert es wieder auf. Der Wind weht mäßig bis frisch, in Böen stark. An der Nordsee und auf den Bergen ist mit stürmischen Böen vereinzelt auch Sturmböen zu rechnen. Die Tiefstwerte heute Nacht 11 Grad im Breisgau und örtlich 0 Grad im Osten. Morgen werden im Sauerland 10, in Oberbayern 17 Grad erreicht. Am Samstag ist es im Süden und Osten zum Teil länger freundlich. Über den Westen und Nordwesten breiten sich neue Regenwolken aus. Auch Gewitter sind möglich. Sonntag und Montag wird es insgesamt unbeständig mit Sonne, dichten Wolken und Regen.
Um 22.15 Uhr sind wir wieder für Sie da mit Ingo Zamparoni und den Tagesthemen. Wir fragen Bundesumweltminister Altmaier, wie viel Verbraucher künftig für Strom zahlen werden. Und wir zeigen, wie sehr das Unglück von Fukushima Schmetterlinge genetisch verändert hat. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.